Ja, wir sind immer noch im Buch Esther, im vierten Kapitel. Und das Schöne ist, wenn man durch so ein Buch geht, man begleitet die Protagonisten, also die Mitspieler in diesem Buch, und man guckt, kann kurz heute sehen, wie eine entscheidende Wende sich quasi im Leben von Esther und Mordecai, den Hauptdarstellern quasi in diesem Buch, wie die sich verändern. Heute sehen wir, dass da Veränderung reinkommt in ihr Leben und wir dürfen da einfach dabei sein und wir dürfen das begleiten. Und wir können natürlich auch mal gucken, was das mit uns zu tun hat, was das mit dir zu tun hat. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Zu Beginn möchte ich mit uns beten. Ja, Vater, ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir, dass wir zusammenkommen können, um dein Wort zu hören. Du weißt, wie wir hier sind, was uns hier hingebracht hat, was uns bedrückt, was uns die Woche begleitet hat. Und du weißt auch noch, was geschehen wird. Das wissen wir nicht, aber du weißt es. Und ja, ich bitte dich, dass du uns offene Herzen schenkst und Ohren für dein Reden. Ich bitte dich, dass du uns heute ganz nahe kommst, dass du uns persönlich begegnest. Das können wir nicht machen, das können wir nur erbitten. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du uns das schenkst. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Amen. Für die, die letztens nicht da waren, ganz kurze Wiederholung, was bisher geschah. Mordecai, das ist ein Jude, der lebt in Persien und der hat seine Cousine aufgezogen, die war weise. Weise war sie auch, war eine Weise. Und sie ist durch einen Schönheitskontest quasi zur Königin von Persien erhoben worden. Und Mordecai war da ein Beamter am Hof. Und Mordecai hat mitbekommen, dass es da einen Mordanschlag gab gegen den König und hat das dann auch gemeldet. Esther hat das dann dem König erzählt und damit den Mordanschlag vereitelt. Dann war es so, da taucht auf einmal eine andere Person auf, so ein Haman. Und Haman und Mordecai, die sind schon seit Jahrhunderten im Krieg. Da gibt es Familienstreitigkeiten, die sind schon seit Jahrhunderten. Und dieser Krieg wird jetzt an den Toren von dieser Burg Susa ausgetragen. Mordecai wird übergangen, der bekommt eigentlich gar keine Belohnung dafür, dass er den Mordanschlag vereitelt hat. Das wird einfach vergessen, der wird einfach übersehen und dieser Haman, der wird auf einmal befördert und das, obwohl er ja der Erzfeind von Mordecai ist. Nun soll sich jeder vor diesen Haman, vor diesem Mann verbeugen. Und das machen auch alle, bis auf Mordecai. Mordecai ist stolz und sucht Streit. Der verbeugt sich nicht vor Haman. Verbeugt sich vielleicht vom König oder vor anderen, aber nicht vor Haman. Und Haman, also Mordecai ist hier richtig stolz und macht das nicht. Und Haman, der ist richtig böse jetzt auf Mordecai, der ist richtig gehässig und hat so einen Hass auf Mordecai, dass es ihm nicht ausreicht, einfach nur Mordecai zu vernichten, sondern er möchte auch, dass das ganze Volk der Juden vernichtet wird. Er möchte einen Genozid, einen Holocaust möchte er haben. Und das sind damals in diesem Persischen Reich, da werden die Juden so auf 15 Millionen geschätzt. Also 15 Millionen Menschen wollte er auslöschen. Dann überredete Haman den König. Der König fand, das war eine gute Idee, weil da auch seine Staatskassen von gefüllt wurden. Und danach haben die eine Flasche Wein aufgemacht und einen dann getrunken, als sie das beschlossen hatten. Und hier geht es jetzt in der Geschichte so weiter. Also, Haman feiert mit dem König, das Volk der Juden in Gefahr. Die sollen komplett ausgerottet werden. Gottes Volk soll komplett ausgerottet werden, obwohl es da noch so viele Verheißungen gibt. Also Gottes Volk in Gefahr. Das ist eine Krise. In jeder guten Geschichte gibt es erstmal so ein Vorgeplänkel und dann kommt eine richtig gute Krise. Und jetzt sind wir hier an einem Wendepunkt in der Geschichte angekommen, die Krise. Und ich lese uns Esther im vierten Kapitel, den ersten Vers. Als nun Mordecai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordecai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Mordecai ist gut informiert, der hat seine Kontakte am Hof. Nun bekommt er mit, was da beschlossen wurde. Er bekommt auch alle Einzelheiten mit, wie viel Geld da über den Tisch gehen soll, wann das genau passieren soll. Das soll ungefähr so um ein Jahr passieren, da wurde so ein Los gewürfelt, Purim, da haben sie die Götter befragt, wann ist ein guter Zeitpunkt, die Juden zu vernichten. Und das hat er alles mitbekommen, der weiß darüber Bescheid. Aber was noch ist, ist, dass Mordecai auf einmal mitkriegt ups, weil ich mich jetzt nicht verbeugt habe, ist er so stinkig über mich geworden, dass mein ganzes Volk vernichtet wird. Er hat mitbekommen, was sein Verhalten für Auswirkungen hat. Das kennt ihr bestimmt alle. Ihr habt bestimmt auch euch mal hier und da so und so verhalten und wart nachher geschockt, was da hinten bei rauskommt. Das passiert immer wieder im Leben und das ist hier bei Mordekai extrem. Sein ganzes Volk muss sterben, weil er zu stolz war, sich zu verbeugen vor diesem Mann, ihm die Ehre zu erweisen. Er wollte diesem Mann nicht die Ehre erweisen. Aber ich glaube, dass jetzt hier in diesem Vers 1 der erste kleine Wendepunkt ist, um sich zu verändern, nämlich eine Krise. Ja, hier kommt der Druck von woanders her. Hier ist nicht der Wunsch nach Veränderung, sondern hier ist eine tiefe Erkenntnis auf einmal in dieser Krise gewachsen. Mordekai verändert sich hier in seinem Charakter. Mordekai entwickelt sich hier weiter. Er entwickelt hier sich weiter in seinen Glauben. Zuerst hat er Gott verleugnet und hat ja auch verheimlicht, dass sie Juden waren. Und Esther durfte ja auch nicht sagen, dass sie Jude sind. Also er lebte auch seinen jüdischen Glauben nicht so. Eigentlich sollte Mordekai ja mit Esther in Jerusalem sein und nicht in Persien. Das war auch ein Akt des Ungehorsams, weil Gott befohlen hatte, dass sie wieder zurückkommen sollen ins Land. Mordekai ist da geblieben. Und nun kleidet er sich in Sack und Asche. Und das ist ein öffentliches oder ein äußeres Zeichen, dass sich was innerhalb von Mordekai was verändert hat. Denn wenn Juden sich in Sack und Asche kleiden, dann machen die das nicht einfach so, sondern dann machen das mit tiefer Trauer und suchen die Gegenwart Gottes. Also hier wirft Mordekai sein Vertrauen und sein Glauben an Gott. Er legt sein Vertrauen auf Gott, dass Gott noch was ändert. Das sehen wir gleich noch extremer oder noch stärker. Und anstatt wegzulaufen, weil wenn Mordekai Inside-Informationen hat, also wenn ich wüsste, dass ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist oder ich vernichtet werden soll, ich glaube, ich käme auch auf den Gedanken, wegzulaufen vielleicht, ja, hier nach Tarsis oder so, ein Schiff. Aber Mordekai macht das hier nicht, Mordekai rennt hier nicht weg, sondern er kleidet sich in Sack und Asche. Und was er noch macht, er übernimmt jetzt Verantwortung für sein Volk und für sein Handeln. Das sehen wir gleich nochmal. Also er kleidet sich in Sack und Asche und weint und klagt laut öffentlich. In der Kultur Mordekais und auch im alten Vorderen Orient, da haben die nicht so nur für sich getrauert. Da sind die nicht nach Hause gegangen und haben dann geweint, sondern dann sind die rumgelaufen, haben sich überall in öffentlichen Plätzen hingesetzt und haben dort laut geklagt, sodass es jeder mitbekommt. Und es gibt auch Kulturen heute, wo das ja immer noch so ist. Da gibt es dann professionelle Klagefrauen. Wenn jetzt irgendwie eine Beerdigung war, dann werden da Frauen engagiert, die dann laut klagen und laut weinen. Und ich weiß, in Italien, da laufen denn die Witwen auch in schwarzen Gewändern rum. Also es gibt verschiedene Kulturen, da wo auch nochmal öffentlich getrauert wird, wo alle sehen, hier, ich bin im Trauer. Das gab es hier ja auch. Für uns ist das ein bisschen befremdlich, wenn jemand laut trauert. Ich war jetzt auf eine Beerdigung gewesen, da war ich froh, dass ich nicht der Pastor war, der da beerdigen musste. Da kamen die Angehörigen schon laut schreiend, weinend rein. Das hätte mich ja so ein bisschen durcheinander gebracht, vielleicht als Neuling. Aber das hatte ich so auch noch nicht erlebt, dass auf einer Beerdigung laut oder auch während der Beerdigung laut geweint und geredet wird. Die haben so getrauert. Ich finde es schade, dass heute so unsere Trauerpraxis, wenn wir traurig sind oder Trauer und Leid haben, dass das so emotionslos manchmal geschieht. So abgeklärt, so verkopft. Dass Emotionen eher so ins Private gehören. Nur so für sich. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir das in unserer Kultur nicht öffentlich erleben können, diese Trauer. Dass wir unsere Emotionen nicht öffentlich miteinander teilen. Wut wird manchmal schon miteinander geteilt, aber alles so, was so verletzlich ist, so Trauer oder Leiden, das wird eher so für sich behalten. Man versucht, die Sachen mit sich selbst zu klären. Oder dann, klar, mit dem Pastor oder mit dem Seelsorger. Dabei haben wir als Gemeinde da so ein Potenzial und ja auch den Auftrag. Paulus schreibt zum Beispiel, freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit dem Weinenden. Das heißt, Paulus will, dass wir emotional als Gemeinde oder auch Anteil haben, untereinander, miteinander, aber auch mit anderen Menschen im Dorf, mit Menschen auf der Arbeit, dass wir auch da mit denen weinen und nicht nur mit denen lachen, auch da mit denen weinen, dass wir emotional Anteil nehmen. Und das wünsche ich uns, dass wir das auch immer mehr lernen dürfen, dass nicht nur unser Verstand mitwächst in unserem Glauben, sondern dass unsere Emotionen auch mitwachsen, was unseren Glauben angeht. Mordecai übernimmt hier Verantwortung. Mordecai zeigt hier nicht nur Emotionen, also dass er tiefer Trauer ist, dass sein ganzes Volk ausgerottet wird, dass er auch da Mitschuld dran hat, dass er sein Vertrauen auf Gott wirft, sondern er übernimmt auch Verantwortung, indem er öffentlich protestiert. Weil dieses öffentliche Trauern hier bei Mordecai hat auch was mit Protest zu tun. Also er protestiert stellvertretend öffentlich für sein Volk. Esther 4, Vers 2. Und Mordecai kam bis vor das Tor des Königs. Zufälligerweise kam er bis zu dem in seinen Trauersack und mit seinen Klagen und Leiden kam er bis zum Tor des Königs. Denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Also er übernimmt hier Verantwortung und Protest. Das ist eine Akt, das ist ein Protestakt, den Mordecai jetzt hier macht. Er will Aufmerksamkeit erregen. Er will, dass das Königshof, dass der Königshof aufmerksam wird für diese bodenlose Ungerechtigkeit, für diesen Genozid, dass Gottes Volk zerstört wird. Mordecai sieht hier keinen anderen Ausweg, als das so zu machen. Ich finde es schon bemerkenswert, wie Mordecai sich hier verändert hat. Zuerst so ganz privat für sich, jeder lebt sein Leben. Esther sagt nichts, sagt nicht, dass du Jude bist, arbeitet da ganz schön ruhig. Und jetzt stellvertretend für sein Volk geht er hier auf die Straße und protestiert und will gegen diese Ungerechtigkeit Aufmerksamkeit erregen. Mordecai outet sich hier jetzt öffentlich, dass er ein Jude ist. Mordecai, das ist ja kein jüdischer Name, vielleicht wäre er auch irgendwie so drumherum gekommen um diesen Genozid. Aber Mordecai mit dieser Aktion zeigt er, ich bin Jude und ich stehe dazu und ich übernehme hier Verantwortung. Und ich gehe zum Königspalast und zeige hier, dass hier eine bodenlose Ungerechtigkeit ist. Er kleidet sich in Sack und Asche und klagt seinem Leid. Als allererstes klagt er sein Leid Gott, als frommer Jude jetzt. Als Jude klagt er sein Leid Gott. Und er bekennt sich hier zu Jahwe. Und er hofft darauf, so wie die Leute in Ninive damals, er hofft darauf, dass Gott das einfach wenden wird, dass Gott hier eingreifen wird. Er wirft sein Vertrauen auf Gott. Klar, geht er zum Königshof und protestiert da, aber er wirft sein Vertrauen allein auf Gott. Mordecai, was für eine Veränderung von Glaubensverleugner zum Glaubensführer, von Glaubensfeigling zum Glaubensheld. Diese Verwandlung haben übrigens auch die Jünger erlebt, als sie den Heiligen Geist in Pfingsten bekommen haben. Sie waren auch Glaubensfeiglinge und haben sich versteckt. Und dann haben sie den Heiligen Geist bekommen und sind ja zum Glaubenshelden geworden, sind mutig, haben mutig ihren Glauben gelebt. Sie haben sich nicht mehr versteckt. Der Heilige Geist hat sie verändert. Also Gott bringt auch Veränderung in unser Leben. Und das ist mein Gebet für uns, dass wir auch diese Glaubensveränderung erfahren. Doch leider müssen dafür manchmal drastische Dinge in unser Leben geschehen. Manchmal kommen wir nicht in die Puschen, manchmal verändert sich nichts, wenn die Umstände sich nicht drastisch verändern in unserem Leben. Und dann müssen wir erst aufwachen, um was zu verändern. So auch das Volk der Juden. Im Vers 3 geht es weiter. Auch in allen Provinzen, wo immer das Wort und Gebot des Königs hinkam, war unter den Juden große Trauer und Fasten und Weinen und Weheklagen. Und viele lagen auf Sacktuch und Asche. Und auch die Juden hier in Persien, die da eigentlich gar nicht hingehörten, die eigentlich zurück nach Israel sollten, tun nun Buße und richten sich an Gott. Sie zeigen ihre Trauer und ihr Leid. Und sie denken jetzt auch wieder an Gott. Eigentlich waren sie ja Gott ungehorsam. Und hier sieht man sowas wie so eine kleine Erweckung in der Krise. Weil hier richten sich Menschen, ein ganzes Volk, wieder neu auf Gott aus. Das Volk der Juden tut diesen Akt der Buße und wirft ihr ganzes Vertrauen auf Gott, richten sich wieder neu aus. Und genauso starten Erweckungsbewegungen übrigens. Gemeinden, christliche Gemeinden, da gibt es einige Leute, die haben auch irgendwelche Erfahrungen, machen diese Erfahrung, tun Buße und richten sich wieder neu auf Gott aus. Und das wird so anstrengend auch vielleicht, ja, aber auch es wird so ansteckend, dass andere Menschen davon mitgenommen werden und auch verändert werden. Dass eine ganze Gemeinde sich verändert und das Dorf und die Region. So entstehen Erweckungsbewegungen. Wisst ihr noch, wann die letzte Erweckungsbewegung hier in Rodenbach war? Oh, schon lange her, wenn ihr euch nicht daran erinnern könnt. Ich glaube, nach dem Krieg war nochmal Erweckungsbewegung und dann davor. Wie alt seid ihr als Gemeinde?
Also 1982 kann ich mich erinnern.
Auch noch eine.
Da war der Evangelist Albert Janssen da, das sind sehr viele.
Da haben wir 1982 eine gehabt, sehr gut. Nach dem Krieg war eine, weiß ich, und ungefähr vor 120 Jahren, als die Väter aus dem Siegerland wiederkamen und die begeistert die Botschaft erzählt haben hier in dieser Region. Genau. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde auch sowas wie eine Erweckungsbewegung erleben. Das auch, das fängt bei Einzelnen an, dass Einzelne sich verändern lassen und dass dadurch die Gemeinde verändert wird, sodass sich das Dorf verändert und hier diese Region. Dass das ansteckend wird, dieser Glaube. Denn Mordekais Glaube, und das sehen wir hier, ist auch auf einmal so ansteckend. Und das nicht nur für Juden, sondern auch für Esther, weil Esther wird auch durch Mordekai hier verändert. Und wir lesen im Vers 4, und die Mägde der Esther und ihre Kämmerer kamen und sagten ihr, dass Mordekai draußen saß, und die Königin erschrak sehr. Und sie sandte Kleider, damit Mordekai sich anziehe und das Sacktuch ablege. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther den Hattach, ein Kämmerer des Königs, den er zu ihrem Dienst bestimmt hatte, und gab ihm Befehl, bei Mordekai in Erfahrung zu bringen, was das bedeute und worum es geschehe. Da ging Hattach zu Mordekai hinaus auf den Platz der Stadt vor das Tor des Königs, und Mordekai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war. Auch die genaue Summe Silber, die Haman versprochen hatte, in den Schatzkammern des Königs abzuwiegen, als Entgelt für die Vertilgung der Juden. Und er gab ihnen die Abschrift, also er muss schon richtig gute Connections gehabt haben, Verbindung, dass er eine Abschrift hatte von diesem Befehl, der zu ihrer Vertilgung in Susan erlassen worden war, damit er ihnen Esther zeige und ihr berichte und sie auffordere, zum König hinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor sein Angesicht für ihr Volk zu bitten. Also Mordekai sagte jetzt Esther, dass sie zum König gehen soll und für ihr Volk, für ihr eigenes Volk, vor den König gehen soll und eintreten soll. Sie soll Verantwortung für ihr Volk übernehmen, weil sie in dieser Position ist. Und wer könnte das besser, diese Mittlerrolle durchführen als Esther? Sie war ja Jüdin und durch die Heirat dann auch Perserin. Niemand sonst hätte eine bessere Voraussetzung gehabt, als hier für das Volk der Juden einzutreten. Doch was macht Esther als erstes? Esther wehrt sich als erstes dagegen. Ihr ist die ganze Geschichte zu heiß. Jetzt spricht Esther das erste Mal wortwörtlich hier, und das Erste, was sie macht, ist, sie widerspricht. Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Jetzt spricht sie das erste Mal und wehrt sich direkt. Widerspricht direkt. Das ist auch bemerkenswert, weil hier verändert sich jetzt auch irgendwas. Weil Esther hat noch nie widersprochen. Das war Mordekai überhaupt nicht gewohnt. Die hat noch nie widersprochen gehabt. Im ganzen Buch Esther hat sie immer das gemacht, was Mordecai gesagt hat. Immer schön brav das gemacht. Und jetzt widerspricht sie hier, das allererste Mal. Hier sehen wir schon die erste Veränderung in Esther. Die ist nicht mehr das kleine Mädchen, das man rumkommandiert. Hier, Esther hat sich verändert. Ihr Einwand ist, dass sie schon seit 30 Tagen nicht mehr beim König war. Für mich ist das eine Ausrede. Sie wurde halt dann gerufen. Das war ja nicht so, dass sie zusammen regelmäßig Kaffee getrunken haben oder gefrühstückt haben als Ehepaar, sondern sie wurde dann halt gerufen zum Kuscheln. Und sie konnte nicht einfach nur so zum König kommen, sondern sie musste gerufen werden. Aber das sind alles nur Ausreden, weil Esther ja auch zum König gegangen ist, als ja der Mordanschlag gegen den König war. Da konnte Esther ja auch zum König gehen. Außerdem hatte Esther noch ungefähr 11 Monate Zeit und vielleicht, also den König Bescheid zu sagen, bevor eigentlich die Vernichtung der Juden geschehen ist. Also hier ist noch was anderes. Esther hat hier Furcht, sie hat Angst. Sie versucht, so diesen unangenehmen Gespräch aus dem Weg zu gehen. Sie versucht, dieses Unangenehme zu vermeiden. Und sie versucht, die Sache auch zu delegieren. Mordecai könnte ja auch hingehen zum König. Ne, da kauft sie ihnen einen Anzug und dann kann er hat ja schon den Mordanschlag verhindert, dann hätte er auch zum König gehen können und die Sache vortragen. Also Esther blockt erstmal schön und sagt, ich kann das nicht. Sie übernimmt hier keine Verantwortung, versucht erstmal die Verantwortung abzuschieben. Aber Mordecai hat sich so verändert, er lässt nicht locker. Weil Mordecai sieht sich hier in Verantwortung für sein Volk. Esther 4, Vers 14. Und Mordecai sagt Esther jetzt, denn wenn du jetzt schweigst, Fräulein, so wird nun von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Hier seht ihr jetzt Mordecais Glauben. Auf wen wirft Mordecai sein Vertrauen? Auf Esther? Ist Esther seine einzige Hoffnung? Der König? Nee, Gott. Mordecai vertraut ihr, dass Gott Rettung und Befreiung für die Juden bringt. Er wirft sein ganzes Vertrauen auf Gott. Mordecai glaubt an diesen souveränen Gott, der aus der schlimmsten Situation, aus diesen ganzen Fehlverhalten, das ist ja eine Kette von Verstrickungen. Das Volk Israel hat Gott nicht gehorcht, deswegen kam es nach Persien. Dann sollte das Volk Israel wieder zurück, ist da geblieben. Dann hat Mordecai sich nicht verbeugt, deswegen wurden dann die Juden, weil er stolz war, hätte sich verbeugen sollen, dann wurde dieser Befehl, dass die Juden ermordet werden sollen, wurde dann erlassen. Also eine Verkettung von Fehlentscheidungen, von sündigen Verhalten ist hier passiert. Und er glaubt daran, dass trotzdem, trotz dieses Fehlverhalten, trotz dieser Sünde, trotz diesem Schlechten, was da passiert ist, dass Gott es gut machen kann, dass Gott es doch am Ende richtet. Er glaubt an diesen souveränen Gott, der alles in der Hand hält, der alles zum Besten und zum Guten wenden kann, der sein Leben zum Guten wenden kann, der dein Leben zum Guten wenden kann. Auch wenn noch so viel Mist passiert, noch so viel Blödsinn passiert in deinem Leben, glaubt Mordecai daran, dass Gott es am Ende gut macht, nach seinem Plan. Mordecai wirft hier sein ganzes Vertrauen auf Gott. Es sieht vielleicht so aus, als wenn Haman und Xerxes die ganze Kontrolle haben, die Situation im Griff haben. Doch Mordecai sieht es anders. Er glaubt an das Versprechen, was Gott in Jeremia 29 gesagt hat. Ich lese uns das mal kurz vor. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an dieses Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Wir haben einen guten Gott, nicht einen Gott, der was Böses will, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wir haben einen Gott, der uns eine Zukunft geben will, der uns Gutes geben will, der uns Hoffnung geben will, der uns erbauen will. Und ihr werdet mich anrufen, Buße tun und hingehen und zu mir flehen, das sehen wir hier. Und ich will euch erhören, Das glaubt Mordekai, dass wenn man sich wieder zu Gott wendet, dass man erhört wird. Er vertraut darauf. Ja, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick, also euer Leben, das, was euch passiert, werde ich wenden. Und ich werde euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Mordekai vertraut hier diesem souveränen Gott, der gute Pläne hat für sein ganzes Volk und für die Menschen. Wie sieht es mit deinem Vertrauen aus auf diesen Gott? Glaubst du an diesen souveränen Gott, auch wenn so viel Blödsinn passiert in deinem Leben, so viel Durcheinander und Chaos herrscht, dass Gott doch einen guten Plan hat und dass es doch Rettung und Befreiung für deine Situation, für dein Leben gibt? Diese Souveränität Gottes ist manchmal schwer zu verstehen. Ich versuche es mal an einem Beispiel einfach kurz zu erklären, wie man das denken kann. Und Dr. Tozer hat da ein gutes Beispiel, das klaue ich einfach genommen. Und er vergleicht diese Souveränität Gottes, diesen guten Plan mit so einem Kreuzfahrtschiff. Dieses Kreuzfahrtschiff, das legt irgendwo ab und hat irgendwo ein Ziel und fährt ja irgendwo hin. Wer von euch war schon mal auf einer Kreuzfahrt? Sehr gut, zwei Leute mindestens. Ja, also das fährt irgendwo los, Bremerhaven, und endet dann vielleicht in Kuba in der Karibik. Dieses Kreuzfahrtschiff hat ein Ziel. Und der Kapitän ist dafür verantwortlich, dass das Kreuzfahrtschiff dort ankommt, wo es ankommen soll. Also der hat das Schiff unter Kontrolle. Und die Menschen auf diesem Schiff sind frei, das zu machen, was sie wollen. Sie können dort tun und machen, was sie wollen. Doch den Kurs des Schiffes können sie nicht mitbestimmen. Da haben sie keinen Einfluss drauf. Dafür sorgt der Kapitän, wo das Schiff hinfährt. Und das kommt da an, wo es ankommen soll. Also Gott hält den Kurs der Geschichte und bringt uns ans Ziel, bringt das Schiff ans Ziel, ist egal, was passiert. Die Frage ist nicht, ob Gott Kontrolle über die Welt hat, sondern die Frage ist, hat Gott Kontrolle über dein Leben? Kooperieren wir mit dem Kapitän auf dem Schiff? Machen wir den Kapitän Stress auf dem Schiff und anderen Menschen? Oder kooperieren wir und wir machen mit auf dem Schiff und leben nach den Geboten des Kapitäns? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und nicht, ob Gott Kontrolle über das Schiff hat. Das Schiff kommt an. Ist egal, wie du dich verhältst, ist egal, was du machst, ist egal, wie viel du glaubst oder nicht. Die Frage ist, hat Gott Kontrolle über dein Leben? Lässt du es zu, dass Gott dir in dein Leben spricht? Kooperierst du oder arbeitest du gegen ihn? Mordekai glaubt diesen Zusagen und er weiß, dass Gott das Schiff in den sicheren Hafen fährt, weil Gott die Zusagen gemacht hat. Mordekai glaubt und vertraut Gott und das, da sieht man auch und daran, wie Mordekai handelt. Mordekai sagt nicht nur, ja, ich glaube an Gott und Gott macht alles gut, sondern Mordekai zieht sich in Sack und Asche und rennt vor dem Haus des Königs und rennt zu Esther und sagt, Esther, wenn du musst hier eingreifen. Also Mordekai wird hier aktiv. Er verändert sich von passiv zu aktiv und Glaube ist immer aktiv. Ihr kennt dieses Bild vom Kind, das da irgendwo runterspringen will vom Spielplatz und der Papa sagt, spring, ich fange dich auf. Und wenn das Kind jetzt nicht springt, dann vertraut es dem Papa nicht. Dann ist das kein Glaube, das ist das kein Vertrauen. Das Kind weiß, dass es den Papa gibt. Ja, es glaubt, es gibt den Papa. Aber vertraut es, glaubt es auch, dass der Papa es auffängt. Glaube ist aktiv. Jakobus sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Glaube muss sichtbar werden. Heute ist es so, der Glaube ist Privatsache. Jeder für sich, schön, Bibel lesen für sich zu Hause. Aber Glaube ist aktiv. Er wird sichtbar. Glaube ist öffentlich. Glaube hat immer Werke. Und Esther wird auch verändert. Esther entwickelt sich hier, genauso wie Mordecai. Von passiv zu aktiv. Es fängt schon an, dass sie das Erste, was sie macht, sie widerspricht. Und hier in Esther 4, Vers 15, da ließ Esther dem Mordecai antworten, das musste ja immer alles über Mittler gehen, so geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich 3 Tage lang bei Nacht, Tag und Nacht. Esst nicht, trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Und Mordecai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte. Wie hat sich euer Bild von Esther jetzt verändert? Das brave, liebe Mädchen macht alles das, was die anderen ihm sagen. Und jetzt ist sie eine Frau, die Verantwortung übernimmt, die ihren Glauben auf Gott wirft. Weil die Juden, was sollen sie machen? Sollen fasten und nicht, und sollen fasten, und mit diesem Fasten ist immer impliziert auch das Beten. Und sie macht es genauso. Übrigens übernimmt hier Esther und Mordecai Führungsverantwortung. Sie sind ja beide aus der königlichen Linie. Und hier ist sowas wie so eine Versöhnung mit diesem, mit dem Verlust der königlichen Würde auch zu sehen. Esther erkennt hier Gottes guten Plan für ihr Leben. Sie weiß, ich bin jetzt hier als Königin, um da meinen Dienst zu tun, an dieser Stelle für mein Volk einzutreten. Und Esther betet, dass Gott das Ruder rumreißt und eingreift, dass sie gelingen hat, wenn sie zum König geht. Esther ist bereit, ihr Leben zu geben für ihr Volk. Aber wenn das nicht funktioniert, dann verliert Esther den Kopf. Esther ist hier eine Mittlerin, die eintritt für ihr Volk, die auf Gott vertraut, dass Gott das Schiff am Ende ins Ziel bringt. Klingt das irgendwie bekannt? Gibt es da nicht auch irgendwie so einen Mittler, der für uns eingetreten ist, vor dem Königsthron auch? Wir haben auch einen Mittler, dieser Mittler heißt Jesus Christus, der auch eingetreten ist für unsere Sünde und für unsere Schuld, der auch eingetreten ist, damit wir nicht sterben müssen, der uns gerettet hat. Jesus, haben wir vorhin gesungen, unser Retter. Jesus hat genauso wie Esther und Mordecai und noch viel besser auf Gott vertraut. Er ist auf die Erde gekommen, hat das Leben gelebt, was wir nicht leben konnten, hat sein ganzes Leben auf Gott vertraut und ist dann in diesem Vertrauen, in diesem Glauben an Gott, dass er handeln wird. Ich rede hier nicht vom passiven Glauben, sondern immer vom aktiven Glauben. Und er hat geglaubt, dass Gott handeln wird, dass er ihn nicht tot lassen wird. Wenn er stirbt, dass er wieder auferweckt wird. Er hat an die Zusagen Gottes geglaubt. Jesus ist uns hier ein Glaubensvorbild. Jesus hat Gott vertraut und ist dadurch auch von den Toten auferweckt worden. Und nun sitzt Jesus auf dem Thron und ist der König der Könige. Die Zusagen sind wahr geworden. Und das Schöne ist, im Gegensatz zu Xerxes ist Jesus der bessere König, weil jeder Mensch kann vor den Thron Gottes treten. Im Hebräerbrief steht es drin, wir brauchen keine Angst zu haben, vor den Thron Gottes zu kommen. Wir brauchen nicht Angst haben, dass er uns jemand mit dem Beil die Rübe abschlägt. Sondern wir können so, wie wir sind, in Sack und Asche, im feinen Anzug, wir können mit all unserer Leidens- und Lebensgeschichte, mit all unseren Fehlern und mit all unseren guten Sachen können wir vor Gott kommen und brauchen keine Angst haben, dass wir weggeschickt werden oder dass wir verurteilt werden. Wir sollen uns nur zum Thron Gottes wenden und an Jesus Christus glauben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und dazu möchte ich euch einfach heute einladen, dass ihr euch zu Gott wendet, dass ihr euch an Jesus Christus wendet, dass ihr zum Thron Gottes kommt. Martin Luther hat gesagt, das Leben eines jeden Christenmenschen ist die Buße, so wie das Volk Israel. Ja, man hat Glauben, aber man muss sich ab und zu immer wieder zu Gott zurückdrehen und sagen, Herr, ich bin doch meinen eigenen Weg gegangen. Ich wollte mir hier so ein Rettungsboot nehmen und woanders hinfahren. Aber ich vertraue dir, ich möchte mit dir zusammen mein Leben leben und ich möchte mit dir kooperieren, wenn ich nicht mit dir kooperiert habe. Und manche von euch, die kooperieren noch gar nicht mit Gott. Die glauben vielleicht noch gar nicht und leben gar nicht in diesem Vertrauen an Jesus Christus. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr noch keine Entscheidung, noch kein Ja gefunden habt zu Jesus Christus, dass ihr ja einfach anfangt, Jesus Christus zu vertrauen, ihm einfach euer Leben zu geben, dass ihr sagt, Herr, ich möchte mit dir kooperieren, ich möchte mit dir mein Leben wagen und dir vertrauen. Und ich bin gespannt, wohin mich die Reise bringt. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Dass wir uns nicht verändern müssen, um zu dir zu kommen. Dass wir nicht irgendwas besonders Tolles machen müssen oder irgendwie was kaufen müssen oder was bezahlen müssen oder ja irgendwie erstmal ein paar Kurse gemacht haben, um zu dir zu kommen, sondern dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind. Mit all unserer Schuld und Sünde, mit all unserem, was uns belastet, von der Familie her oder von Freunden, ist egal was. Wir können einfach so kommen, wie wir sind, mit unseren Fehlern. Und du nimmst uns an, wie ein liebender Vater. Du nimmst uns an und nimmst uns in die Arme und freust dich über uns, dass wir zu dir kommen. Und ich danke dir, dass du uns verändern willst, dass du an uns arbeitest, dass wir ja bei dir heilen dürfen. Dass wenn wir dir vertrauen und ja, dass du in uns ja Prozesse, Veränderungsprozesse startest, allein weil wir in deiner Nähe sind, weil wir deine Nähe suchen. Herr, ich bitte dich, dass du ja uns das schenkst, wenn wir nicht mit dir kooperiert haben, wenn wir ja uns von dir entfernt haben und unsere eigenen Wege gehen wollten, dass wir ja diese Sehnsucht nach dir haben, wieder zu dir zurückzukommen und nach deinen Willen zu leben, weil es gut für uns ist. Und für die, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, bitte ich, dass du ja, sie berührst und zu dir rufst, dass dieser Ruf so stark wird, dass sie nicht widerstehen können. Ich bitte dich, dass du das einfach schenkst, Herr. Dieses tiefe Verlangen nach dir. Amen.